So, Stunde vorbei. Weißt du, was ich meine? Finito. Solche Opfer, ey. Morgen gibt's keine Schoko für euch. Ich schwöre.
Ich kann Ihnen auch nicht erklären, Herr Paschkewitz, was mit unserem Referendar heute los war. Der ist sonst immer so engagiert. Ich bringe Sie erstmal in den Besprechungsraum und der Herr Jacobi kommt dann nachher mit seinem Ausbildungslehrer nach.
Vielen Dank. Ich finde den Raum schon alleine, Herr Schulleiter. Kümmern Sie sich ruhig um die Blumen für Ihre Mutter. Schließlich ist heute Muttertag. Herr Jacobi, ich warte auf Sie im Besprechungsraum. Bitte reflektieren Sie in der Zwischenzeit Ihre Stunde.
Kackstunde war das! Kackstunde!
Kommen Sie bitte einfach herein.
Jalla, lass den Bullshit hinter uns springen!
Simon, beruhig dich jetzt mal.
Ja, wasch beruhigen. Ich hab dem Lukas 100-mal gesagt, der soll Schere aus dem Maul.
Ich würde sagen, wir gehen erstmal sachlich ran. Herr Jacobi, wir haben hier eine Reflexionsscheibe. Wir haben hier den Entwurf vorliegen. Ist das Unterrichtsziel erreicht worden? Nehmen Sie dazu bitte Stellung.
Jalla, was meinst? Ziel erreicht. Lukas keine Zunge mehr. Dies Opfer hat's verdient.
Simon, ich bitte dich jetzt mal etwas sachlicher zu sein.
Die Zunge vom Lukas ist ja zum Glück nicht ganz raus. Das war ja auch gar nicht Ihr Lernziel.
Zum Glück.
Scheißopfer!
Könnten Sie bitte an einzelnen Stationen Ihres, naja, nennen wir es mal Unterrichts, auf das Ziel eingehen?
Wie? Welche Station, Herr Bibi? Weißt du, was ich meine? Die haben sich letzte 10 Stunden wie Bullshit verhalten. Ich so, hör mal, Herr Bibis, 1 Stunde, kein Stress, ich geb euch allen 1 auf Zeugnis. Die so, jalla, korrekt, Mann. Und jetzt? So ein Abfuck, Mann. Keine Ehrenbrüder sind das. Bin auf 160.
Meinst du 180?
Was meinst, Mann? Komm erst mal mit deiner eigenen Klasse klar, Bruder. Ich meine, musst dir keinen auf Sultan machen und Kacktipps geben. Und abends bei mir anrufen und mimimimi, meine böse Deutschklasse. Ich meine, kapier ich nicht.
Okay, ich führe mal weiter. Sie sind aus bestimmten Gründen mit dieser Unterrichtsstunde nicht zufrieden gewesen. Können Sie diese Gründe mal benennen?
Ich mache hier nur Kaffee und so einen Dreck. Weil mir so... Kaffee schmeckt scheiße. Ich so, mach dir selber. Verstehst, was ich mein? Ich denk, wie ich sage, Brudi, der Ausbildungslehrer ist Bullshit.
Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Das muss ich mir hier nicht anhören.
Ist so.
Ich bin ein vernünftig ausgebildeter Lehrer. Ich habe mein Studium sogar in Bayern absolviert. Eine Unverschämtheit. Ich bin ein gestandener Lehrer.
Gestandener Lehrer. Von wegen, Brudi.
Also, Herr Jacobi, jetzt ist aber Schluss.
Wasch, jetzt schon Schluss? Schwöre, Mann, haut ab, Diggas, haut ab! Brauch ich nicht! Schaff mein Ref auch ohne euch!
Ich denke, wir sollten jetzt gehen.
Ja, wir gehen. Bitte denk mal über dein Fehlverhalten nach.
Jalla, du bist Last Man Standing, Brudi! Gekillt, Mann! Waschen geiler UB! Ja, sheesh! Hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer, dem Podcast der guten Laune, gemacht von Lehrern und für Lehrer, die das Leben lieben, die Sonne scheint und das nur wegen euch. Schön, dass ihr heute auch mal wieder da mit dabei seid. Heute ist unsere Kapazität der Mikros ganz schön ausgereizt. Wir sind nämlich in einer Viererrunde mit dabei. Und mit dabei, wie immer, unser Star Stevie Train, heute mal pünktlich ohne Zug. Servus!
Hallo, heute bin ich sogar mal zu Fuß hier.
Viele von euch haben sich ein Comeback von ihm gewünscht und er ist wieder am Start. Hi Valmir, trotz ausbleibender Gage sogar ein zweites Mal dabei.
Moin Simon, ich meine, ich kann ja auch Druck ausüben bezüglich meiner Gage, dadurch, dass ich dann ein zweites Mal hier auftrete. Ne?
Ich freue mich sehr, Valmir, du bist heute unser Co-Host und neu in unserer Runde ist unser Hauptgast dieser Episode. Das ist natürlich unser, ja, stell dich mal kurz vor.
Ja, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Mein Name ist Jens, ich bin auch Lehrer, 33 Jahre alt und bin an einer Sekundarschule tätig. Zudem bin ich noch einer von denen, die ihr in der ersten Folge so nett als hochdekorierte Personen bezeichnet habt, nämlich Fachleiter.
Genau. Jens, du bist Fachleiter und deine Ausbildung ist heute unser Thema. Wir sprechen über deine Motivation, diese Aufgabe zu übernehmen, deinen Ausbildungsweg, deine Tätigkeiten als Fachleiter, deine Gefühlslage, wenn Prüfungen mal vergeigt werden. Und natürlich versuchen wir am Ende, einige tolle Tipps und Tricks für Lehrer herauszuholen, die vielleicht gerne Fachleiter auch werden möchten. Und natürlich auch für Referendare oder heißt das Lehramtsanwärter, Jens?
Lehramtsanwärter. Referendare erst in Sekundarstufe 2.
Ah, okay. Und wir steigen auch direkt ein ins Thema Lehramtsausbildung. Los geht's. Kannst du dich daran noch erinnern, Jens, als du Post bekamst und dir deine Ausbildungsschule mitgeteilt worden ist?
Ja, tatsächlich. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo meine Ausbildungsschule liegt und ich auch noch nie von einer, das war damals eine Gemeinschaftsschule, da habe ich auch noch nie von gehört. Naja, und eigentlich wollte ich immer in meiner Heimat bleiben, bin dann aber doch ins Sauerland zurückgegangen oder ins Sauerland gegangen, bin dann an eine Schule gekommen. Wie gesagt, ich kannte weder den Ort noch irgendjemanden, der da wohnt, noch irgendeinen der Lehrer an dieser Schule, bin aber sehr gut dort aufgenommen worden, habe viele gute Kollegen kennengelernt und habe mich danach dann auch tatsächlich dazu entschieden, aus diesen Gründen an dieser Schule zu bleiben und auch in dieser Region zu bleiben. Mittlerweile bin ich da sehr verwurzelt, verheiratet, komme ich nachher vielleicht auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Habe diesen Schritt niemals bereut, ins Sauerland zu gehen.
Steven, mit dem Referendariat werden ja sehr oft Hürden und negative Erinnerungen verbunden. Gab es denn auch schöne Seiten an der Referendarszeit?
Ach, definitiv. Also gerade bei mir, ich war an so einer alteingesessenen Schule und da war schön, es war wirklich einfach alles strukturiert und vorgegeben. Also da hat wirklich jeder Refi wusste, wo er hin musste und jeder, oder beziehungsweise wir waren da auch sehr gut aufgenommen worden. Muss ich wirklich sagen, es war natürlich eine sehr stressige Zeit, aber es war auf jeden Fall auch eine Zeit, die man gebraucht hat, um Lehrer zu werden.
Also ich habe vor allem die Möglichkeit dort genossen, den BDU zu machen. Also den bedarfsdeckenden Unterricht, wo man so komplett unbeobachtet Sachen ausprobieren konnte. Absolut. Und gar nicht so sich so beobachtet gefühlt hat, selbst von Leuten, die einem dann wirklich auch mal sinnvolle Tipps gegeben haben. Aber ich fand es wirklich schön, ja, so ein bisschen experimentieren zu können. Und auch wenn man dann ab und zu dem Schluss gekommen ist, okay, das war jetzt gerade nicht so spannend oder nicht so sinnvoll, eine schöne Phase auf jeden Fall, oder?
Der Vorteil ist ja auch, dass der Druck dann raus ist. Das fand ich immer so toll an diesem BDU. Ja, man hatte niemanden hinten drin, der guckte, funktioniert das jetzt, macht er das richtig und bewertet das im Zweifel auch noch. Sondern man konnte einfach jeden Mist, den man mal irgendwie gelesen hatte, einfach ausprobieren. Die Schüler haben es einem sowieso verziehen. Und wenn mal was falsch gelaufen ist, haben sie es auch nicht wirklich verstanden, wenn es wirklich falsch war.
Um das Referendariat in NRW zu bestehen, muss man 5 Unterrichtsbesuche pro Fach bestmöglich absolvieren. Und hier kommt die Rolle des Fachleiters ins Spiel. Jens, kannst du mal auch für unsere vielleicht Nicht-Lehrer erklären, was ein Fachleiter ist und welche Aufgaben dieser genau hat?
Ja, als Fachleiter hat man letztlich eigentlich die Rolle des Prüfers mehr oder weniger der Lehramtsanwärter. Also man unterrichtet die Lehramtsanwärter in einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, sagt man auch kurz ZFSL zu, werden die angehenden Lehrer noch genug mit zu tun haben. Einmal in der Woche in einem Fachseminar für jeweils 1,5 Stunden in den jeweiligen Fächern und dann gibt's noch ein Kernseminar, das dauert 2,5 Stunden. Zusätzlich zu diesen Seminarveranstaltungen, in denen man lernt, wie man einen Unterrichtseinstieg macht, wie man Phasenübergänge bereitet oder wie man eine Sicherungsphase macht und so weiter, verschiedene Apps und so weiter, alles Mögliche, was mit dem jeweiligen Fach zu tun hat. Zusätzlich dazu kommt man noch zu den Lehramtsanwärtern an die Schulen und besucht diese 5-mal in sogenannten Unterrichtsbesuchen. Und diese Unterrichtsbesuche werden dann bewertet und führen zusammen mit dem, was im Seminar geleistet wird, zu einer Note für das jeweilige Fach. Wichtig dabei ist zu sagen, dass diese Noten nicht einzeln gegeben werden, also für die Unterrichtsbesuche, sodass man sagen könnte, okay, Unterrichtsbesuch war jetzt 4, der zweite 3 und so weiter und so fort. Und man sucht dann danach das arithmetische Mittel, sondern man möchte eine Progression sehen. Das heißt also, man sollte zeigen, dass man das, was man gelernt hat im Laufe seiner Ausbildung, auch tatsächlich im Unterricht umsetzen kann. Und das ist das, was am Ende zu der entsprechenden Note führt.
Jeder Referendar, dadurch, dass er im Normalfall 2 Fächer studiert hat, halt auch eben 2 dieser Fachleiter.
Valmir, kannst du dich noch an deine Zeit im Ref mit deinen Fachleitern erinnern? Erzähl mal so aus deiner Erinnerung, was du noch so weißt.
Also ich finde, es gibt, ihr habt ja gerade über die positiven Seiten gesprochen. Ich würde sagen, die haben auch bei mir überwogen, gerade auch im Umgang mit den Fachleitern. Und ich denke mal, das kennt ihr alle, wenn man so ins Referendariat startet und mit Leuten spricht, die da schon länger drin sind oder gerade raus sind, dann wird einem erzählt, oh, das ist die Hölle. Und sei froh, wenn es vorbei ist.
Und so viel Angst gemacht wird.
Ja, und ich finde das nicht gut. Also das ist eine heftige Zeit, ist auch mit viel Druck verbunden. Aber man muss halt versuchen, positiv daran zu gehen. Und ich meine, wenn man Glück hat, hat man so einen guten Fachleiter wie Jens. Dann läuft die ganze Kiste.
Oder aber weißt du, wie gut ich bin?
Ich kenne dich. Aber man kann natürlich ähnlich wie auch als Schüler Pech haben. Also wenn ich als Schüler einen schlechten Mathelehrer habe, 5 Jahre lang, dann bin ich ge-A-Punkt-Punkt-Punkt. Und genauso kann ich auch einen nicht so guten Fachleiter erwischen. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Danke nochmal. Aber das ist ja das, was ich so mit meinen Fachleiterinnen verbinde, die ich damals hatte.
Jens, Lehrer führen häufig an, ihre Lehrer aus der vergangenen Schulzeit seien nicht gut gewesen und man möchte mit der Ergreifung des Lehrerberufs beweisen, dass man das besser kann. Hattest du schlechte Fachleiter oder erzähl mal, was deine Motivation war, eines Tages im Bett aufzustehen und zu sagen, alles klar, ich mache jetzt Fachleiter?
Ja, ich kann jetzt, mit Sicherheit könnte ich jetzt nicht sagen, dass meine Fachleiter schlecht waren, weil das sind meine heutigen Kollegen.
Okay, viele Grüße an deine Kollegen.
Ja, das wäre ungünstig. Nein, das wäre aber auch einfach gelogen. Ja. Ich bin, glaube ich, tatsächlich sogar aus diesen Gründen Fachleiter geworden, weil ich eine sehr gute Ausbildung meiner Meinung nach genossen habe an meinem Seminar. Und letztlich wurde ich auch von meiner ehemaligen Fachleiterin und Prüferin im Fach Geschichte angerufen und sie fragte mich, ob ich mir vorstellen könne, Fachleiter zu werden. Und ja, da habe ich erstmal gedacht, okay, gut, du bist jetzt gerade fertig, hast deine Probezeit hinter dir. Willst du jetzt wirklich schon diesen Schritt gehen? Und ich bekam dann die Chance, als sogenannte sachkundige Person im Seminar anzufangen. Aha. Das heißt, ich mache quasi den Job eines Fachleiters, aber ohne die Revision zu machen, bekomme natürlich auch nicht mehr Geld dann dafür, sondern alles für Lulu. Aber das war eigentlich eine ganz schöne Situation, weil ich so ausprobieren konnte, ob ich das wirklich machen möchte. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, wenn mir das passt und wenn mir das gefällt, dann mache ich das. Ansonsten muss ich mich ja einfach nicht auf diese Stelle bewerben. Ich habe mich dann schlussendlich dazu entschieden, mich auf diese Stelle zu bewerben, weil es einfach total interessant war, diesen Wechsel zu haben zwischen Unterricht mit Schülern und der Erwachsenenbildung. Und ich hatte auch damals im Referendariat schon immer sehr viel Lust darauf, Stunden etwas ausgiebiger zu planen und Dinge auszuprobieren. All diese Dinge, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, die man so im BDU macht. Das war eigentlich so das Hauptargument, warum ich das machen möchte. Und einfach, man bleibt auf einem neuen Stand, man hat mit vielen verschiedenen Leuten zu tun, man sieht sehr viele verschiedene Systeme. Ich finde, es ist so ein Stück weit auch ein Privileg, das machen zu dürfen.
Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass du angesprochen worden bist. Also ich bin darauf noch nie angesprochen worden. Wie wird man denn darauf angesprochen? Sieht man dir das an, dass du das gerne machen wolltest? War die irgendwie dazu, hat die irgendwen gesucht? Ich meine, jetzt fragen sich vielleicht auch einige Zuhörer, wie ist er da drangekommen?
Also ich hatte immer einen ganz guten Kontakt zu meiner ehemaligen Fachleiterin und man hat sich gelegentlich ja dann auch mal wieder an der Schule, aber in anderen Rollen gesehen. Dann war ich der Ausbildungslehrer und ich hatte dann einen Lehramtsanwärter, der eine Stunde mit mir zusammen gemacht hat. Und dann schwelgte man noch so ein bisschen in alten Zeiten. Und tatsächlich hat mich direkt nach dem Referendariat oder nach der Zeit als Lehramtsanwärter, der Leiter des Seminars, in dem ich jetzt tätig bin, angesprochen und hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, in Zukunft das mal zu machen. Also ich war damals auch Seminarsprecher und so weiter und hatte da schon ein bisschen Kontakt auch in diese Ebene. Und so kam das dann irgendwie zustande und es fehlte dann ein Fachleiter in Geschichte. Und meine Kollegin musste, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 25 Lehramtsanwärter gleichzeitig betreuen, was etwas aufwendig war. Und dann war Not am Mann und sie rief mich an und sagte, Jens, kannst du dir das vorstellen, das zu machen? Du würdest mir einen großen Gefallen tun. Ich greife dir dabei natürlich unter die Arme. Wir planen die Sitzungen zusammen und so weiter. Und ja, ich habe mich dann da mal reingestürzt, sage ich einfach mal. Habe es aber nicht bereut.
Wie sehen denn so die Prüfungen aus, so am Ende deines Ausbildungswegs? Du hattest gerade ein bisschen erklärt, wie du gestartet hattest, was deine Aufgabe war. Aber das ist ja nicht alles. Am Ende musst du ja auch eine Erlaubnis dafür erlangen, die wahrscheinlich durch eine Prüfung abgeschlossen wird, oder?
Ja, das ist jetzt eher so ein Thema. Also falls jemand Fachleiter werden möchte, lasst euch davon nicht beeindrucken bzw. abschrecken.
So schwierig?
Es ist eine relativ schwierige oder aufwendige Prüfung, eine Revision. Also es ist die vergleichbare Revision mit der zum stellvertretenden Schulleiter. Das heißt, es fing morgens um 8 Uhr an. Ich musste eine eigene Stunde zeigen. Es waren 2 Dezernenten anwesend. Die saßen hinten in meiner Klasse. Dann war ich quasi wieder wie der Lehramtsanwärter und wurde bewertet. Zeigte ich meine Stunde, musste diese Stunde danach reflektieren. Mhm. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt, sind zu einem meiner Lehramtsanwärter gefahren an die Schule. Das war eine Fahrzeit von circa 40 Minuten in dem Falle. Dann habe ich mir die Stunde des Lehramtsanwärters angeschaut, die Stunde mit dem Lehramtsanwärter nachbesprochen und diese Nachbesprechung mit der Kommission nachbesprochen. Mhm. Ja, also auch nochmal reflektiert, habe ich das richtig gemacht? Bin ich auf die richtigen Aspekte eingegangen? Wo sehe ich diese Stunde notentechnisch und so weiter? Ja, all diese Dinge. Danach haben wir uns wieder ins Auto gesetzt, sind an den Seminarstandort gefahren. Wieder mal knappe halbe Stunde Fahrzeit. Und dort musste ich eine Seminarsitzung verkürzt auf eine Stunde zeigen und diese Seminarsitzung reflektieren. Und zu guter Letzt musste ich noch ein Kolloquium absolvieren. Das dauerte auch noch mal eine Dreiviertelstunde. Das heißt, der Tag war für mich um 17 Uhr beendet. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich tot
hat schon so gewisse gefallen. Parallelen zum Referendariat.
So ja, es war noch mal so ein Tacken on top, also zu der UPP, durch diese ganze Fahrerei. Und man geht das alles noch mal im Kopf durch. Mhm. Hast du das richtig gemacht? Hast du richtig reflektiert? Und dieses Fachgespräch am Ende, das war wirklich... es hat auf der einen Seite wirklich Spaß gemacht, auf einem unfassbar hohen Niveau über Schule zu denken und über Schule zu sprechen und auch über Unterricht zu sprechen. Aber man ist nach so einem Tag einfach echt drüber und durch und fertig und froh, wenn man das ganze Thema erledigt hat.
Ja, dann lass uns doch mal über das lästige Thema Geld sprechen. Lohnt sich die Aufgabe auch finanziell?
Nö. Ich kann sagen, das ist purer Idealismus und ich mache das, weil es mir Spaß macht. Letzten Endes bringt mir das mehr Arbeit und auch ein bisschen mehr... Ich will nicht sagen Stress, also das wäre jetzt das falsche Wort, aber naja, man muss seine Zeit ein bisschen besser takten. Mhm. Finanziell kann ich auch einfach sagen, es geht um 153 Euro brutto Aufwandsentschädigung für einen Fachleiter der Sekundarstufe 1, mhm. während ein Fachleiter der Sekundarstufe 2 in A15 eingruppiert wird.
Oh.
Genau, A15, ja. Okay, ist ein bisschen ungerecht. Hat aber den Vorteil aus meiner Sicht, dass wir in Sekundarstufe 1, also meine Kollegen und ich, tatsächlich dort sitzen, weil sie unbedingt diesen Job machen wollten und nicht, weil sie mehr Geld verdienen wollten. Man merkt, dass sie ein sehr großes Engagement an den Tag legen. Ich kann jetzt natürlich nicht bewerten, wie ein Fachleiter der Sekundarstufe 2 arbeitet, weil ich damit noch nicht in Berührung gekommen bin. Aber ich kann einfach nur sagen, dass diese Menschen, die dort sitzen im Bereich der Sekundarstufe 1, das tatsächlich aus Idealismus tun.
Ja, aber jedenfalls hast du die Ausbildung geschafft. Dafür erstmal einen riesigen Applaus an unseren Jens.
Danke.
Stevie, du kannst auch singen, oder?
Klasse Döner.
Geil, ganz kurz nur. Bist du sicher, dass es A15 ist?
Ja, Chris A15.
Das kriegen doch manche Schulleiter. Ne?
Mhm.
Das ist. Also, du bist ja sicher. Da muss ich nicht nachgucken. Okay.
Also, das ist das.
Nee, ich dachte, hast du Sek 1
oder Ich habe Sek 2, aber darum geht es nicht, sondern ich dachte.
Es kann sein, dass du je nach Seminargröße auch A14 kriegst. Okay. Aber A14 ist das Mindeste. Die kriegen aber 2 Stufen hoch auf A15. Deswegen ist das so lukrativ, in der Sekundarstufe 2 das zu machen. Und die reißen sich eigentlich um die
Dürren. Wollte ich gerade sagen, weil wir im Seminarort auf jeden Fall genug Fachleiter haben.
Ja, die wollen das alle werden.
Ja.
Und warum geht man nicht einfach den Schritt und sagt, das kriegt ihr auch? Das
erschließt
mir nicht.
Ja,
oder also mindestens A13. Ne?
Wir sind da ja im Moment dran. Also es gibt so ein bundesweites Netzwerk oder landesweites Netzwerk Fachleiter, der Fach BAK heißt das. Die sind mit den Ministerien in Verhandlung. Und mittlerweile kann man so ungefähr, zeichnet sich ab, dass sich da irgendwann mal jetzt mal demnächst was verändert. Also das Verständnis ist sehr groß und es gibt auch eigentlich gar keine Einwände mehr, sodass wir entweder A14 oder tatsächlich sogar A15 bekommen könnten. Ich glaube es erst, wenn ich es auf dem Gehaltszettel sehe, weil mit A13 für alle ködern sonst ja auch schon seit Ewigkeiten.
Okay.
Ja.
Jetzt hat jeder Lehrer ja zwei Fächer studiert. Jens, du hast Deutsch und Geschichte als Fächer studiert. Mhm. Warum hast du dich für Geschichte entschieden? War das einfach nur der Platz, der frei war? Oder kannst du mal erklären, wie das gekommen ist?
In dem Fall muss ich sagen, es war jetzt in dem Moment halt der Platz für Geschichte frei. Die Deutschfachleiter sind zu Genüge vorhanden, an dem Seminarstandort zumindest. Mhm. Ich hätte mich aber vorrangig auch für Geschichte entschieden, muss ich sagen, weil ich die Stunden einfach spannender zu planen finde als Deutschstunden. Deutsch folgt häufig einem, finde ich, immer so einem gleichen Raster und man kann Stunden basteln, die können quasi nicht in die Hose gehen, so ungefähr. Ja, ich mache dies, ich mache jenes und fertig. Ist immer so ein Schema F. Während man sich in Geschichte, finde ich, sehr austoben kann in der Methodik und auch in den Einstiegen mit Filmen, mit Audiobeispielen, mit gefakten Quellen oder was auch immer. Ja, da gibt's unglaublich viele Möglichkeiten, wie man einen Unterricht eröffnen kann, wie man einen Unterricht durchführen kann. Und das macht mir eigentlich auch mehr Spaß letzten Endes im Unterricht selbst.
Das merke ich auch. Du hast durch diese Wahl nämlich auch einen starken Schwerpunkt jetzt, auch in deinem Lehrerdasein auf dem Fach Geschichte. Aber dankt man durch diese Wahl auch mit dem anderen Fach so ein bisschen ab? Also wie sehr siehst du dich noch als Deutschlehrer und wie viele Stunden unterrichtest du Deutsch faktisch noch?
Ich habe mich gerade eben mit Stevie im Auto schon darüber unterhalten. Das ist eigentlich eine...
Im Auto?
Was hey, der ist doch zu Fuß gekommen.
Scheiße. Im Zug gekommen?
Im Zug.
Stevie K.
Oh, jetzt habe ich die Bombe platzen lassen. Ja, Stevie ist per Anhalter gekommen. Nein.
Gut, dass du mich mitgenommen hast.
Galaxie. Nein. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten. Ich habe tatsächlich im Moment nur eine einzige Stunde Geschichte, die ich selber unterrichten kann bei mir an der Schule. Es ist dem Umstand geschuldet, dass ich durch meine Tätigkeit als Fachleiter natürlich auch ausgeplant werde. Also das heißt, Entlastungsstunden bekommt man zusätzlich zu diesem Hungerlohn dann doch noch. Das sind 0,7 Stunden pro Lehramtsanwärter und eine Stunde für das Fachseminar oder zwei Stunden, ich weiß es nicht genau. Ja, da bin ich ausgeplant und habe quasi nur noch meine eigene Klasse im Unterricht. Da das eine 9. Klasse ist, haben die Geschichte leider nur einstündig. Ich habe die Klasse allerdings auch noch in Deutsch und in Englisch. Ich habe mal einen Zertifikatskurs Englisch gemacht. Und dann kann ich so ein bisschen hin und her schieben und habe dann gelegentlich auch mal 2 oder 3 Stunden Geschichte in der Woche, wenn wir in Deutsch ein bisschen schneller durchgekommen sind. Mhm. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, nein, ich unterrichte auch immer noch unwahrscheinlich gerne Deutsch. Ja, also das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, auch mit Sprache so ein bisschen zu jonglieren, kreativ zu schreiben. Ich habe beispielsweise mit meiner Klasse jetzt passt vielleicht hier zu unserem Thema auch Podcasts aufgenommen über ihr Praktikum. Cool. Das heißt, sie mussten keinen Praktikumsbericht verfassen an sich, der dann bewertet wurde, sondern dieser Praktikumsbericht wird in einem Podcast, in einem Podcast-Format dargestellt. Ja, also das, und das finde ich natürlich auch wieder schön an Deutsch. Also da kannst du auch sehr viel medial arbeiten, mit Sprache arbeiten und deswegen ein klares Nein. Mein anderes Fach gerät nicht in den Hintergrund.
Jens, du bist unfassbar jung, was aus meiner Sicht sehr, sehr ungewöhnlich für einen Fachleiter ist. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch sowohl Vorteile als auch Nachteile entstehen. Erzähl mal, wie dein Alter dich so im Alltag beeinflusst in Bezug auf deine Aufgabe als Fachleiter.
Ich würde tatsächlich sagen, eigentlich so gut wie gar nicht. Also es ist manchmal so ein bisschen komisch. Also man hat ja nicht nur Lehramtsanwärter, die diese sogenannte grundständige Lehramtsausbildung machen, sondern es gibt ja auch noch dieses Ausbildungsprinzip OBAS. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist für Quereinsteiger, die aber trotzdem noch voll ins Lehramt möchten, um auch verbeamtet werden zu können. Mhm. Die müssen dann 2 Jahre am ZFSL absolvieren. Ein halbes Jahr machen die Bildungswissenschaften und müssen danach eine Prüfung darin ablegen. Und danach laufen sie ganz normal mit den Lehramtsanwärtern auch mit. Ja, die nennt man dann Lehrer in Ausbildung. Die sind zumeist älter, als ich es bin. Ja, also das ist.
Habe mir schon gedacht, dass du auch auf Leute triffst, die wahrscheinlich auch älter sind als du, oder?
Genau. Aber wie ich gerade eben schon sagte, es ist einfach eine Sache der Professionalität, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Sollte mein Gegenüber ein Problem damit haben, würde ich versuchen, das mit ihm zu besprechen und ihm sagen, dass es jetzt ja nicht darum geht, irgendwas aus einer Lebensweisheit preiszugeben oder weiterzugeben, sondern einfach darum geht, ihn in seiner Sache zu professionalisieren. Ja, und von daher finde ich, ist das Alter nicht unbedingt ein Problem. Ich kann auch sagen, also in unserem Seminar bin ich tatsächlich nicht der Jüngste. Also wir haben wir sind, glaube ich, 3 oder 4 relativ junge Fachleiter. Krass. Und die anderen sind so meist Mitte 40. Ein paar gehen auch langsam aufs Rentenalter zu, aber es ist ein relativ junges Seminar. Und dadurch, ich will jetzt den älteren Kolleginnen und Kollegen natürlich nichts unterstellen, aber es wachsen sehr viele dynamische Ideen, sehr viele in Richtung Digitalisierung. Und das, finde ich, ist, glaube ich, eine ganz große Chance, das so zu machen. Und
so als Gleichgesinnte in der Gruppe.
Ja, genau.
Dazu hätte ich eine Frage, Jens. Jetzt schmier ich dir mal bewusst Honig ums Maul. Sind das alles so Überflieger wie du?
Ich bin überhaupt kein Überflieger.
Ja. Quatsch. Naja, wenn du sagst, da ist einer noch jünger als du. Ich finde es, wie Simon das schon gesagt hat, total krass, in deinem Alter.
Naja, gut, du musst aber auch überlegen, stell dir mal selbst die Frage, würdest du es machen wollen?
Nein.
Okay. Niemals. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass einige junge Kolleginnen und Kollegen auch sagen würden, ja, nee, du, ich bin ja Lehrer geworden, um Schüler zu unterrichten, ja, und jetzt bin ich gerade mal 3, 4 Jahre im Beruf, mir fängt gerade an, das Spaß zu machen, ich habe meine erste Klasse und so weiter und so fort, und naja, und dann zu sagen, okay, weißt du was, ich bin mit einer halben Stelle nur noch an der Schule oder im schlimmsten Fall tatsächlich ganz raus aus Schule, also die Kolleginnen und Kollegen habe ich auch, was für mich ein absolutes No-Go ist, also
ja. Weil man keinen richtigen Unterrichtsbezug mehr hat.
Ne? Genau, also ich finde, können wir gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, aber das wollen die wenigsten. Und ich glaube, das ist einfach auch der Grund, warum die Fachleiter eher etwas älter sind, vermutlich.
Okay. Ja, aber im Extremfall unterrichtest du ja sowohl Fünftklässler als auch Erwachsene gleichermaßen. Was sind denn für dich so die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen und welche Gruppe unterrichtest du lieber oder welche hat welche Vorzüge?
Also ich glaube, lieber unterrichte ich, also das kann man schlecht sagen, wen man da tatsächlich lieber unterrichtet. Es ist einfach ein völlig anderes Arbeiten. Also
erklär das mal genauer.
Naja, mit Schülern arbeitet man ja selten wissenschaftlich, ja, und auf einem geistig sehr gehobenen Niveau, sage ich jetzt einfach mal, so wie wir vielleicht auch in der Universität gewohnt waren zu arbeiten. Ja, es hat natürlich auch was mit einer fünften Klasse. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, unterrichte nicht unbedingt am liebsten in der Unterstufe, aber es hat auch was.
Merkt man gar nicht. Man arbeitet mit denen gar nicht wissenschaftlich.
Nein, es hat auf jeden Fall was mit Fünftklässlern zu arbeiten. Schüler geben einem einfach auch ein anderes Feedback, wenn ihnen etwas gefallen hat. Die haben eine ganz andere Vertrauensebene zu einem, als es dann Lehramtsanwärter am Ende haben. Der Unterschied ist natürlich auch, der Lehramtsanwärter sieht seine Abhängigkeit etwas größer, sage ich mal. Das heißt, sieht der Schüler
freundlicher
nicht
zu dir.
Im Zweifel. Ja?
Also der nennt dich Überflieger.
Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich auch kritische Lehramtsanwärter habe. Wenn die jetzt zu mir kommen und sagen, Herr Paschkewitz, die Seminarsitzung heute, da konnte ich nicht viel von mitnehmen. Das müssten wir vielleicht nochmal. Da habe ich natürlich auch was. Es passiert aber natürlich nicht so häufig. Man kann die Frage stellen.
Also doch Überflieger.
Nein. Die versuchen natürlich, ihren Eindruck bei dir möglichst positiv zu halten. Ja, dass du, okay, denkst, ja, die machen ihre Arbeit richtig. Und deswegen kann man denen dann, also wenn man denen einen Text von 20 Seiten zum Lesen gibt und denen sagt, fass den bitte zusammen und erklärt mir danach, was das ist, was da drin steht und was das für euren Unterricht bedeutet. Ja, dann werden die das einfach ohne Murren machen. Ja, auch wenn das seminardidaktisch totaler Mumpitz ist, das so zu machen. Ja, und so mache ich es auch nicht. Im Zweifelsfall vielleicht mal, wenn ich mal irgendwie keine Zeit hatte, was ordentlich vorzubereiten, aber eigentlich nicht. Ja, und
Überflieger.
Schüler, nein. Schüler schlucken das nicht so einfach. Ich meine, ihr wisst, wovon ich spreche. Also wenn Schülern irgendwas langweilig ist, dann kriegen wir das eigentlich ungefiltert mitgeteilt.
Jens, entschuldige, wenn ich wieder reingrätsche, Simon. Da hätte ich noch eine Frage. Du sagst gerade, Lehramtsanwärter wollen ihren Fachleitern gefallen. Hast du das manchmal, jetzt musst du nicht zu offen sprechen, es reicht auch ein Ja oder Nein, dass dir das unangenehm ist, wenn die sich so ein bisschen anbiedern? Ich fand das immer ganz schwierig als Lehramtsanwärter, irgendwie so authentisch und man selbst zu sein und trotzdem immer diesen Gedanken im Hinterkopf zu haben, stopp, die bewertet dich und du musst ihr gefallen und es muss irgendwie gut laufen.
Ich habe das glücklicherweise so noch nicht erlebt, also so krass noch nicht erlebt.
Überflieger.
Nein, hat ja damit nichts zu tun. Ich stelle es mir aber auch schwierig vor, wenn man dann so, ja, die ganze, oh, was für ein tolles Seminar und ach, ich habe heute so viel gelernt und weiß ich nicht, das ist so, ich bin meist eher selbstkritisch und versuche so zu reflektieren, was kann ich an dem Seminar noch verbessern und versuche das auch mit Hilfe der Lehramtsanwärter zu machen.
Okay.
Ich werde dir mal Bescheid geben, wenn ich in diese Situation gekommen bin, wie sich das dann für mich angefühlt hat.
Mhm. Ja, ich, weil mir, du hattest ja übrigens gerade auch gesagt, dass das für dich eigentlich gar nichts wäre, diese Aufgabe. Ich kann irgendwie aber trotzdem gut nachvollziehen, dass Jens' Aufgabe wirklich auch Spaß machen kann. Ich meine, durch den Umgang mit den Kollegen oder auch hier im Podcast erlebe ich natürlich auch persönlich, dass es mir zum Beispiel auch sehr viel Freude bereitet, sich auch mal mit Erwachsenen auszutauschen und dass man das auch wirklich mal braucht, sich über ernstere Themen auszutauschen. Siehst du da gar nicht so die Notwendigkeit?
Doch, ganz sicher. Ich würde ja gar nicht sagen, dass die Aufgabe per se oder komplett uninteressant ist. Ich kann einfach mal vielleicht ganz kurz andeuten, was ich besonders uninteressant finde. Und das ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Rolle mehr und mehr politisiert wird. Das heißt, es wird eine bestimmte Form von Unterricht mittlerweile vorausgesetzt. Sorry.
Das ist mal gerade so ein Simpsons-Geräusch. Wenn ich Stimmt. Jetzt fehlt nur noch, dass du rausgehst und tuk, 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 Tür zu und das Auto angeht.
Okay, kommen wir mal zurück.
Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich den Eindruck habe, dass so ein bisschen die Rolle auch politisiert wird. Das heißt, es wird eine bestimmte Form von Unterricht mittlerweile von uns verlangt, was ja nicht falsch ist. Es muss Richtlinien geben, an denen sich auch Lehramtsanwärter orientieren können. Aber ich zum Beispiel halte nichts davon, den Lehrer zu einem Lernbegleiter zu degradieren. Ich weiß nicht, das wird Jens vielleicht anders sehen oder vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich habe so den Eindruck, dass das in die Richtung geht. Den Umgang mit den Lehramtsanwärtern, die Seminare, fände ich total interessant. Was ich aber, glaube ich, am schlimmsten fände, wäre einfach in diese, und darüber werden wir gleich auch noch sprechen, die Situation zu geraten, ja, eine krasse Entscheidung zu treffen bei einer Bewertung, weil ich eben mitentscheide, wie es diesem jungen, engagierten Menschen beruflich vielleicht in der Zukunft gehen wird, wie es ihm eher gehen wird. Das finde ich halt krass. Jens, bis jetzt waren wir ja wirklich nett zu dir. Ich kann dir aber auch sagen, das ist jetzt vorbei. Jetzt okay, geht's ans Eingemachte. Du bist, wie ich von früher weiß, ein Riesenfreund des Deutschrap.
Nicht, ja.
Warum guckst du so? kennst du zufällig das Lied Ein-Mann-Armee von Bushido?
Nein.
Naja, ich habe mir schon gedacht, dass du das in der Weltöffentlichkeit nicht zugibst. Trotzdem stelle ich dir jetzt die Frage, Jens. Kannst du Ein-Mann-Armee und bitte nur mit Ja oder Nein antworten?
Nein.
Okay. Also kommen wir gleich drauf zurück. Und dann erkläre ich dir auch, warum ich dir diese Frage stelle. Aber vorab müsstest du bitte einmal den Leuten da draußen erklären, wie der Tag der unterrichtspraktischen Prüfung abläuft. Das ist ja vielleicht nicht allen ganz geläufig, wie genau dieser Tag abläuft. Ist vielleicht auch für viele interessant.
Okay, ja, jetzt bin ich gespannt, wie du von Ein-Mann-Armee auf diesen Tag der unterrichtspraktischen Prüfung kommst. Aber okay, ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, dieser große Tag am Ende der Anwärterzeit, der Tag der unterrichtspraktischen Prüfung, beginnt damit, dass ihr um vermutlich 7 Uhr oder 6.30 Uhr in der Schule seid, eure Räume alle vorbereitet, das, was ihr für den Unterricht braucht, an dem Tag fertig macht. Und irgendwann wird dann eure Prüfungskommission erscheinen. Das ist eigentlich ziemlich genau getimt, und zwar eine Stunde, bevor die Prüfung losgeht. Ja, die Prüfung beginnt mit der ersten Unterrichtsstunde. Das ist häufig die zweite Stunde an eurer Schule. Während dieser ersten Stunde hat die Kommission, die besteht aus einem bekannten Fachleiter, den dürft ihr euch selber aussuchen, dann entsprechend dem anderen Fach einen Fremdprüfer, auch ein Fachleiter natürlich, und ein Prüfungsvorsitzender oder eine Prüfungsvorsitzende, das ist eine Schulleiterin oder stellvertretende Schulleiterin von irgendeiner x-beliebigen Schule aus dem Umkreis. So, diese Kommission hat dann in der ersten Stunde Zeit, eure Entwürfe zu lesen. Also wir bekommen dann die beiden Unterrichtsentwürfe, meistens sind die relativ dick, weil häufig Stationen lernen oder sonstiges in Prüfungen gezeigt wird.
Hatte ich auch eine.
Und dann haben wir die Möglichkeit, diese innerhalb einer Stunde zu lesen, was auch schon sehr knapp getimt ist, muss man wirklich sagen. So, dann werden wir meistens von der Ausbildungsbeauftragten oder von dem Ausbildungsbeauftragten kurz darüber instruiert, wie die Ausbildung abgelaufen ist, Dann ist so eine kleine Stellungnahme, dann wird erklärt, okay, er hat Unterricht in den und den Jahrgängen gemacht, hat das und das gemacht, hat sich im außerschulisch so und so eingebracht und so weiter und so fort. In den Klassen, die Sie gleich sehen, sehen Sie Klassen des gemeinsamen Lernens und so weiter und so fort. Ja, alle Besonderheiten, die an diesem Tag eine Rolle spielen, ob Gäste an diesem Tag auch eine Rolle spielen, wenn zum Beispiel der Schulleiter sagt, der eigene Schulleiter sagt, er möchte anwesend sein oder die ABBA möchte anwesend sein oder wie auch immer. So, wenn das alles gelaufen ist, im besten Fall habt ihr euch der Kommission auch mal kurz vorgestellt, dann beginnt die erste Unterrichtsstunde. Ob das eine Dreiviertelstunde oder 60 Minuten sind, je nachdem, was für ein System ihr an der Schule fahrt. Und in dieser Stunde sitzt die Kommission genauso wie in Unterrichtsbesuchen der Fachleiter hinten in der Klasse und schaut sich die Stunde an. Ja? Nach dieser ersten Stunde habt ihr 20 Minuten Zeit, euch Gedanken zu eurer Reflexion zu machen. Ja, ist auch ähnlich wie in den Unterrichtsbesuchen. Dann kommt ihr in den Raum der Kommission. Die Kommission sitzt dann an einem Tisch und ihr setzt euch der Kommission gegenüber oder einfach mit an den Tisch, werdet in einen Kreis integriert und ja, reflektiert eure Stunde. Das wird so roundabout 5 Minuten dauern. Ja, man wird euch unterbrechen, wenn ihr euch im Kreise dreht. Wenn ihr allerdings fundiert reflektieren könnt, kann es auch schon mal sein, dass man 6 oder 7 Minuten reflektieren darf. Kommt auch auf den Vorsitzenden gelegentlich an. Mhm. Gut, so, danach verschwindet der Prüfling wieder aus dem Raum und der Fachleiter, der für die gesehene Stunde zuständig ist, eröffnet quasi sein Plädoyer, sagt, wie er die Stunde gesehen hat, was gut war, was vielleicht Optimierungsbedarf hat.
Und ist das dann da auch so richtig professionell oder denken die da, okay, jetzt hört uns keiner zu, jetzt können wir auch ein bisschen Quatsch labern?
Nee, das läuft tatsächlich sehr professionell. Häufig kennen sich diejenigen gar nicht, die da in dieser, in diesem Raum sitzen. Natürlich mit der Zeit lernt man den einen oder anderen kennen, aber das ist schon doch sehr, also ich habe es noch nie so erlebt, dass es so heißt, ach ja, hier, komm, ist gut, nennen wir mal 3 und tschüss. Ja, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, man spricht dann wirklich, okay, ist sprachsensibel gearbeitet worden, ist differenziert worden, hat der Einstieg zur Stunde gepasst und so weiter und so fort. Ja, alles das, was man, ja, was dann auch reflektiert wird, ja, auch so nach einem Unterrichtsbesuch. Mhm. So, danach sagen die anderen, was sie von der Stunde gehalten haben und dann macht derjenige, der für das Fach verantwortlich ist, den Notenvorschlag. Ja, und dann wird darüber diskutiert, ob das in Ordnung ist so. Dann einigt man sich auf eine Note und danach noch auf die Note für den Unterrichtsentwurf. Ja, die zählt 5% am Ende von der Abschlussnote.
Gibt es da denn wen, der jetzt mehr zu sagen hat? Also muss jetzt der Prüfungsvorsitzende quasi sagen, wenn sich die Fachleiter nicht einigen können, ist es jetzt die Note?
Genau, dann wäre der Vorsitzende der Ausschlaggebende. Ja, aber normalerweise, also alle haben das gleiche Stimmrecht.
Und es gibt nur ganze Noten, also es gibt keine 2- genau. oder so.
Es gibt nur ganze Noten.
Okay.
Genau, so, und dann das gleiche Prozedere einfach nochmal für das zweite Fach. Genau in der gleichen, dann ist halt der andere Fachleiter zuständig. Und danach wird der Prüfling gefragt, wie viel Zeit er braucht fürs bis zum Kolloquium. Er hat 60 Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Das muss nicht unbedingt immer abgerufen werden. Wir haben dann ganz viel Zeit, unsere Protokolle zu schreiben und die Note zu verschriftlichen. Und danach kommt dann das Kolloquium, das dauert 45 Minuten, startet mit einem Statement des Lehramtsanwärters oder der Lehramtsanwärterin. Man nannte das damals mal Einspruchthema oder wie auch immer. Sollte möglichst einen unterrichtlichen Kontext haben. Also nicht einfach aus der Luft gegriffen, ich erzähle Ihnen heute was zu Schulentwicklung. Ja, sondern vielleicht so nach dem Motto, ich habe gemerkt, bei uns an der Schule, das 45-Minuten-Modell, das hat irgendwie, hat schon so seine Tücken und habe dann mit der Arbeitsgruppe das und das angestoßen. Und aus diesen Gründen erkläre ich Ihnen jetzt so ein bisschen, wo ich den Vorteil sehe, die Schulentwicklung im Sinne eines 60-Minuten-Rhythmus oder 67,5-Minuten-Rhythmus oder sonstigen zu gestalten. Ja, sodass das authentisch wirkt, was man da auch erzählt. Mhm. Und wenn das alles gut funktioniert, ist das tatsächlich einfach nur ein harmonisches Fachgespräch, was sich daran anschließt, an diese Eröffnung des Lehramtsanwärters. Ja, und wenn es nicht so ganz gut funktioniert, ja, dann wirkt das ein bisschen abgehakt und dann kommen Fragen aus der einen Seite und Fragen von der anderen Seite. Schulrecht, Unterricht, Erziehung, Elternarbeit, alles Mögliche.
Kann ich kurz eine Frage reinschmeißen?
Bitte.
Ich habe gehört, wenn man diese beiden UBs dann fertig hatte an dem Tag und dann zum Kolloquium eingeladen wurde, dann kann man schon gar nicht mehr durchfallen. Stimmt das?
Nein, das stimmt tatsächlich nicht. Also es gibt tatsächlich...
Gut, dass du mir das jetzt erst sagst.
Es gibt tatsächlich Ausnahmefälle, wo es passieren kann, dass jemand ein Kolloquium hält, obwohl er quasi bereits durchgefallen ist.
Ach so, andersrum, ja.
Ja, das weiß, ist ja krass. Das weiß,
ich noch nie gehört.
Das weiß in dem Fall aber nur der eigene Fachleiter, weil er die Vornoten kennt. Das heißt, es kann mit den Prüfungsstunden, die man gezeigt hat, sein, dass in Summe mit der Vornote die Prüfung eigentlich schon nicht bestanden ist, derjenige aber trotzdem zum Kolloquium eingeladen werden muss, Autsch. Weil er an diesem Prüfungstag die Reife fürs Kolloquium erlangt hat. Und dann muss man ihm nach dem Kolloquium sagen, ja, es tut mir leid, aber aufgrund ihrer Vornoten hat es nicht funktioniert.
Jens, du willst jetzt bestimmt über Bushido sprechen, ne?
Ja, nichts lieber als das.
Ich muss dich noch ein bisschen auf die Folter spannen. Denn ich glaube, für uns alle ist das total interessant zu erfahren, was eigentlich passiert, wenn die Prüfungskommission da sitzt und die Tür ist geschlossen und ich führe euch unbeobachtet. Geht ihr dann ans Buffet und knallen da die Korken oder seid ihr dann nur am Lesen oder lästert ihr über die Räume der Schule oder was macht ihr da?
Das kommt ganz drauf an. Also wenn die Tür zu Beginn des Tages zugeht, sind wir alle eifrig am Lesen, weil wir dann die Entwürfe lesen müssen und uns auf den Tag vorbereiten müssen. Nach den Stunden kommt es natürlich auch schon mal vor, dass wir dann, wie du schon sagst, das Buffet plündern und mal uns ein Brötchen nehmen oder sonstiges. Eigentlich sollen die Lehramtsanwärter natürlich nichts aufbauen, nichts mitbringen, kein Buffet, kein Catering oder sonstiges. Ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht gemacht wurde.
Stevie lacht.
Nee, also wirklich. Also, das hat nämlich unsere Fachleiterin auch immer gesagt. Aber es hat natürlich jeder auch. Dann hat man auch den guten Saft geholt dann mal.
Ja, genau.
Den aus dem Lidl oder was.
Und auch Snickers, Twix und Mars und nicht ja, das aus dem Lidl, das billige. Ja. Also da
ja, okay, gibst du uns noch Tipps, ne? Ja, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man in Anführungsstrichen Gastgeber ist. Also man kann auch seinen Gast nicht irgendwie für den ganzen Tag ins Haus einladen und sagen, aber also Verpflegung kümmert sich selber drum. Ich meine, klar, Corona, kann ich verstehen. Aber sonst fand ich das auch gar nicht so schlimm. Das macht man einmal so aufwendig, wenn es gut läuft.
Ja, aber genau das sollte ja eigentlich, also das soll ja vermieden werden. Also so nach dem Motto, das könnte ja wieder eine Vorteilsnahme sein oder ich versuche die Kommission zu beeinflussen durch ein besonders prächtiges Buffet. Ich glaube aber auch sogar tatsächlich, dass das rechtlich gar nicht, man darf es eigentlich gar nicht.
Was ist denn das Abgefahrenste, was dir mal aufgetischt wurde? Ich meine, du bist noch nicht so lange dabei.
Tatsächlich war ich an einer Privatschule, also einer teilprivatisierten Schule als Prüfer. Da wurde dann so Panna Cotta mit Himbeer selbst gemacht und dann auch so eine Kiste mit so ganz besonderen Säften und so Iso-Drinks und sowas von bekannten Herstellern.
Krass.
War da, ich glaube, da haben wir sogar was Warmes zu essen gekriegt, wenn wir gewollt haben. Also das war schon ein bisschen verrückt. Also das muss man wirklich sagen, das ist auch nicht nötig. Aber diese Schule war auch insgesamt, also man sah wirklich, die hatten ein eigenes Bienenvolk und da war wirklich, die haben ihre dritte Ausstattung, also den dritten Wechsel an Smartboards bekommen. Weil die erste
und zweite, wir sind jetzt beim zweiten.
Erste und zweite Garnitur schon veraltet war.
Krass, ey.
Ja, also das war schon, aber war ganz interessant. War eine gute Prüfung. Ja, klar, und das Essen war auch gut.
Gibt es das denn auch mal, dass die Chemie in der Prüfungskommission irgendwie so gar nicht stimmt und man irgendwie so froh ist, wenn die 6-7 Stunden vorbei sind, die man so in der Schule verbringt?
Ja, ich habe mal bei einer Fremdprüfung erlebt, dass ich, das war so ein bisschen schwieriger, weil man kam nicht unbedingt direkt mit einer Note übereins. Ja, und dann wurde man auch schon mal überstimmt. Kann passieren. Ist dann so, wie es ist.
Jens, die perfekte Überleitung, von wegen, du bist kein Überflieger, ne? Es geht schon wieder um Bushido, ne? Nee, jetzt endlich mal so richtig um Bushido. Jens, stell dir mal Folgendes vor. Dein Lieblingslehramtsanwärter, und ja, du hast einen, tu nicht so, nimmt dich mit in die Prüfung. Er darf ja entscheiden, hat sich für dich entschieden.
Mhm.
Er hat bis dato super Leistungen gezeigt und das Ding kann eigentlich gar nicht schief gehen.
Mhm.
Aber es kommt, wie es manchmal leider kommt. Und er hat in beiden Unterrichtsstunden am Tag der Prüfung heftigste Aussetzer. Und die beiden anderen Kommissionsmitglieder, also die andere Fachleitung und der Schulleiter der Kommission, möchten deinen Lieblingslehramtsanwärter nicht zum Kolloquium zulassen und ihn durchfallen lassen. Das ist ja schon eine beschissene Situation, ne?
Ja.
Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wir brauchen Nachwuchs. Also auch wir ne, Fußvolk, wir normalen Lehrer brauchen Nachwuchs. Was machst du da, Jens? Hast du irgendwie einen Spielraum? Bushido? Ein-Mann-Armee?
Ah, okay, da schließt sich jetzt der Kreis.
Der rote Faden ist da.
Ja, die Frage, ob man Spielraum hat, ist natürlich eine gute Frage, wenn man 2 gegen 1 steht. Ja, ich kann natürlich versuchen zu argumentieren. Ich bin aber eigentlich mehr der Meinung, wenn tatsächlich ein Lehramtsanwärter, ja, es aus begründet, also wirklich aus triftigen Gründen nicht geschafft hat an diesem Tag, ja, dann hat das vermutlich auch Gründe und gegebenenfalls wäre es gar nicht unbedingt so verkehrt, wenn derjenige dann diese Prüfung nochmal machen würde. Wenn du jetzt sagst, natürlich derjenige war vorher super, du weißt, er ist super vorbenotet, dann würde ich natürlich versuchen zu kämpfen. Ja, dann würde ich versuchen zu sagen, okay, was bringt ihm das jetzt? Wir haben gesehen, er kann Unterricht planen, weil vermutlich der Entwurf ja dann entsprechend sein wird. Es ist einfach heute an diesem Tag nicht gut, hat nicht gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Stunden totaler Murks sind, man kann nicht aus Scheiße Gold machen, okay, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja, aber trotzdem, natürlich kämpfe ich für mein, aber das mache ich jetzt, das heißt Lieblingslehramtsanwärter, das mache ich für alle meine Lehramtsanwärter. Da geht man nervöser in eine Prüfung, als wenn man in eine Fremdprüfung geht. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Also man weiß, okay, man sitzt hinten drin und denkt, okay, gut, die Stunde läuft. Ja, die Stunde läuft, dann ist das auch alles ein bisschen lockerer, dann funktioniert das lockerer. Wenn man, es habe ich zum Glück nicht erlebt, aber ich denke, wenn man merkt, dass es nicht so läuft, dann ist es vermutlich etwas angespannter.
Ja.
Ja.
Ich meine, ich frage das nicht ohne Grund. Ich hatte tatsächlich im Seminar 2 Jungs, von denen ich wusste, die sind super. Und ich war total geschockt, als ich gehört habe, die sind durchgefallen.
Mhm.
Ne? Und ich denke, du hast gerade super skizziert, welche Möglichkeiten man da hat. Ich frage mich einfach, was es bringt. Ne? Wie gesagt, das ist ein super Lehramtsanwärter. Du weißt, das ist jetzt schon ein guter Lehrer. Und weil am Prüfungstag vielleicht leider irgendwie 2, 3 Dinge nicht so gut gelaufen sind, zu sagen, ja, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder und leben wir jetzt noch mit deinem Hungerlohn ein halbes Jahr weiter. Weiß ich nicht. Ne? Das ist aber, das ist auch, ja, ich kann deine Sicht und deine Argumente verstehen, aber auf der anderen Seite muss man da auch Realpolitik betreiben und sagen, ey, wir brauchen den. Weißt du?
Wenn es sich um einen guten, bisher guten Kollegen handelt oder einen brauchbaren Kollegen handelt, dann sehe ich das tatsächlich so. Ansonsten bin ich eigentlich mehr auch ein Verfechter. Ich sag mal, das sind alles Leute, mit denen du später arbeiten musst. Mhm. Ja, und vielleicht ist der Beruf auch nicht für jeden. Also das finde ich ja, ist gerade das Harte bei uns an unserem Job. Es kann sein, dass das Studium super gelaufen hat, ja, super funktioniert hat. Und dann auf einmal, zack, bumm, Referendariat, Realität funktioniert nicht. Und dann wirst du vor den Kopf gestoßen und dann heißt auf einmal deine ganze Lebensplanung über den Haufen geschmissen.
Mhm. Ja. Da nimmst du mir schon eine Frage vorweg. Sehr gut, Jens.
Ja.
Kommen wir gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Ich meine, das ist ja schon, jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf deine Gefühlsebene kommen. Eine krasse Verantwortung, die man da hat, ne? Für ganze Berufsbiografien von jungen, engagierten Menschen. Ich meine, man hat im Normalfall noch einen Versuch und wenn man ein zweites Mal bei der unterrichtspraktischen Prüfung durchfällt, hat man quasi umsonst studiert und der Vorbereitungsdienst war auch für die Katz. 2 Jahre lang dann, ne?
Mhm.
Was macht das denn mit dir als Fachleiter? Ich meine, ne, du bist ja selber ein junger Kollege noch. Und dadurch durchaus nah an den Lehramtsanwärtern dran. Was macht das mit dir?
Das ist natürlich auch eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, bevor ich das ganze Thema angefangen habe. Weil ich habe da auch mit meiner Kollegin drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, du bist hier wirklich in der Lage, Lebenspläne zu durchkreuzen. Ja, ich war glücklicherweise noch nicht in dieser Lage. Und ich hoffe auch nicht, dass ich in diese Lage mal gerate. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, je länger ich Fachleiter bin, ist natürlich hoch, dass es irgendwann mal dazu kommen könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation reagieren würde. Ich würde versuchen, demjenigen alle möglichen Hilfen zur Verfügung zu stellen, die ihm vielleicht auf seinem weiteren Lebensweg noch irgendwo eine Hilfe sind, ja, oder die ihn weiterbringen können. Ich würde natürlich auch versuchen zu gucken, wo hapert es denn jetzt gerade im Unterricht bei ihm? Wo ist das große Problem? Warum er das nicht, die PS nicht auf die Straße kriegt, wie man so schön sagt, ja? Mhm. Dann kann man, da gibt es ja noch Möglichkeiten, einen 6. UB machen zu lassen oder tatsächlich verlängern zu lassen oder wie auch immer, ja? Es gibt ohne eine Prüfung, okay, ohne durch die Prüfung durchzufallen. Aber wenn es tatsächlich am Ende zu dem Punkt kommt, dass gesagt wird, okay, sie werden nicht zur Prüfung zugelassen, das stelle ich mir schon stelle ich mir schwierig vor. Vor allen Dingen, wenn wir davon sprechen, dass es das zweite Mal ist und beim zweiten Mal durch. Also ich hatte im Referendariat tatsächlich einen Kollegen, als ich selber im Ref war, dem ist das so gegangen. Der musste dann abbrechen.
Das ist krass.
Erstmal vielen Dank, Jens. Ich finde, du zeigst dir eine sehr ehrliche und auch eine sehr authentische Antwort, auch dass du dir das einfach noch nicht begegnet ist. Ich kann deine Antwort sehr gut nachvollziehen. Und trotzdem erinnere ich nochmal an das Rollenspiel von Beginn, wo wir zweifelsohne ja einen Kandidaten hatten, der ungeeignet war, sage ich es mal.
Der hatte die PS nicht.
Der hatte die PS nicht oder in anderen Bereichen mehr.
Du,
du trägst da auch eine Verantwortung dafür, dass unsere Schüler ja auch eine gute Bildung genießen. Ne? Also hier kann diese Maßgabe, wir brauchen unbedingt Lehrer für das Land, ja auch sehr nachteilig sein, oder?
Richtig. Aber von dieser Maßgabe habe ich übrigens noch nie was gehört. Es ist so eine Maßgabe, die
genau, das die wollte ich auch fragen. Gibt es die eigentlich? Nein. Also ist schon mal jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, Herr Paschkewitz, Sie wissen ja, wie es in den Schulen aussieht. Können Sie die Prüfung mal ein bisschen lockerer machen? Wir brauchen unbedingt neue Lehrer.
Nein, habe ich noch nie erlebt.
Gibt es denn so einen Schnitt, wie viele Referendare oder Lehramtsanwärter durchfallen?
Es sind nicht viele. Mhm. Also es sind, ich sag mal jetzt pro Durchgang, wenn wir mal vielleicht von 100 Leuten sprechen, 5%.
Jens, wir müssen hier noch über einen ganz wichtigen Mythos sprechen. Nämlich über den, du merkst, wir sind richtig
mythisch. Ja, deine Fragen sind besonders wichtig.
Ja, das sagst du. Das sagst du.
So richtige Überfliegerfragen.
Ja, genau.
Naja, Jens, wir wollen über einen Mythos sprechen. Und zwar über den Mythos des notorisch subjektiv bewertenden Fachleiters.
Oh.
Jetzt musst du uns helfen. Mhm. Pass mal auf, Jens.
Der richtig unsympathische.
Vielleicht. Ich hatte im Referendariat immer so den Eindruck, dass es Fachleiter gibt, die so ihre Lieblingsreferendare haben. Mhm. Also wenn man Glück hat, gehört man dazu, so wie das bei uns vielen der Fall war. Warum lacht ihr? Oder man hat halt Pech. Ne? Mein Eindruck war, dass die Bewertung von manchen Fachleitern nicht immer ganz objektiv war. Also man spricht ja auch mit anderen Referendaren über ihre Unterrichtsbesuche und bekommt mit, dass die ähnliche Fehler gemacht haben wie man selbst und erfährt danach aber auch, dass deren Stunde viel besser bewertet worden ist. Ich weiß, dass das aus der Ferne schlecht einzuschätzen ist, aber Jens, ist eine ausnahmslos objektive Bewertung, das ist ja das, was man sich wünscht, von Unterrichtsstunden überhaupt möglich?
Geht ich glaube, das ist, glaube ich, eine Utopie. Okay. Wie soll das funktionieren? Jetzt könnte man mal das Gegenbeispiel nennen. Du bist ja auch Deutschlehrer bei mir. Du kriegst eine Klassenarbeit von Schüler XY und von Schüler YZ. So, der eine hat eine 3, der andere hat eine 4. Und der eine sagt dir, ihr habt doch genau das gleiche geschrieben wie er. Das
ist mir noch nie passiert.
Ja, mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, man kann nicht rein objektiv bewerten. Wie soll das funktionieren? Natürlich spielen immer irgendwelche menschlichen Dinge
das Buffet
eine Rolle, das Buffet sowieso natürlich. Ich glaube, es ist unmöglich, rein objektiv zu bewerten. Man versucht es natürlich. Mhm. Und
gib doch mal Tipps. Was glaubst du, wie schafft man es, möglichst objektiv zu bewerten? Für die vielen angehenden Fachleiter, die hier sitzen, Simon, Stevie.
Ja, ich muss natürlich versuchen, möglichst neutral auf eine Stunde zu blicken. Vielleicht nicht den Anwärter nur in den Fokus nehmen, sondern die Stunde auch in den Fokus nehmen. Aber die Stunde funktioniert nicht ohne den Anwärter. Das ist halt, wie soll ich das erklären? Okay, man hat vielleicht zu dem einen oder anderen Unterrichtsstil eine andere Sympathie als zu einem anderen. Aber man muss sich vielleicht im Hinterkopf klar machen, okay, es gibt viele verschiedene Menschen, so wie wir ja auch sind. Ich glaube, wir vier, die wir hier am Tisch sitzen, machen alle sehr guten Unterricht, aber machen ihn alle komplett anders. Ja, und das hat ja immer so ein bisschen was mit Authentizität zu tun.
Richtig.
Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man als Fachleiter seine Lehramtsanwärter vielleicht auch in eine gewisse Richtung prägt. Das mag wohl sein, wie derjenige dann unterrichtet, für welche Methoden er sich noch eher entscheidet. Oder ist er mutiger in der Methodenwahl oder auch nicht? Und es sind so viele verschiedene Dinge, die man aber auch bewertet, die gar nichts mit der Sympathie unbedingt zu tun haben.
Mhm. Also Jens, ich muss einfach mal Simon beipflichten. Ich finde es total gut, wie ehrlich du hier antwortest. Mhm. Super. Also null Idealismus in deinen Antworten, muss ich sagen. Vielleicht sollten wir jetzt zum Ende dieses thematischen Schwerpunktes so ein bisschen Druck ablassen, weil ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass ein paar junge Kollegen, die hier zuhören, die gerade vielleicht selber im Referendariat stecken, sich jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang anhören mussten, was passiert, wenn man durchfällt. Jetzt sprechen wir mal über was Schönes. Wie ist denn so die Stimmung, wenn so ein Lehramtsanwärter erfährt, jo, ich habe bestanden und zwar mit einer richtig geilen Note. Wie nimmst du das so wahr? Ich meine, das ist doch, darauf arbeitet man ja hin.
Also der überwiegende Teil der Lehramtsanwärter, die bestanden haben, sacken zufrieden im Stuhl zusammen. Also man hat ja tatsächlich nach dem Tag, also in dem Moment der Verkündung dieser Note, einfach einen unglaublich anstrengenden Tag hinter sich. Ich denke, ihr könnt das alle noch nachempfinden.
Ich musste nachher meine Note nochmal erfragen, weil ich es einfach nicht mehr wusste. Ich habe nur bestanden gehört und bin zusammengesackt.
Genau. Ja, und diese pure Erleichterung, das merkt man. Mhm. Ja, das kommt bei den meisten Lehramtsanwärtern dann. Und häufig ist das Kollegium dann draußen, hat die Sektkorken schon knallen lassen, es steht schon alles parat. Weil zumeist, ich sag mal, in 99% der Fälle ist nach Einladung zum Kolloquium die Prüfung auch bestanden. Ja, dann kann man die Sektkorken auch schon mal aufmachen.
Am besten schon noch vor dem Kolloquium.
Ja, genau. Ja. Deswegen, das ist ein tatsächlich schöne Momente, da stellt man sich dann auch schon mal gerne mit dabei, wenn es jetzt der eigene Kandidat ist oder die eigene Kandidatin, trinkt noch ein Glas Sekt mit, quatscht noch ein bisschen in netter Runde.
Schön.
Doch, das ist eigentlich ganz schön. Was natürlich unschön ist bei diesen Dingen mit der Notenvergabe, ich darf den Lehramtsanwärtern im Anschluss an die Notenvergabe tatsächlich gar nichts über ihre Stunden erklären. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehramtsanwärter bei mir eine 2 statt eine 1 bekommen hat und gerne wissen würde, ja, warum habe ich denn jetzt die 1 nicht bekommen, darf ich ihm dazu nichts sagen. Ja? Mhm. Das ist für einen selbst teilweise auch wirklich, weil man möchte natürlich erklären, warum habe ich mich jetzt für diese Note entschieden und nicht für die 1. Mhm. Ja, und es gibt dann Gründe dafür, aber ich darf sie nicht sagen, ansonsten würde ich meinen Job verlieren. Wenn das rauskäme. Genauso interner aus Prüfungen selbst. Mhm. Das heißt, ich irgendwelche Namen nenne oder sage, boah, mit der Kommission, der und der, das war richtig schwer und das ging gar nicht, was die da gemacht haben oder sonstiges. Ja, wenn das passiert, war es das. Dann ist das Thema erledigt.
Jungs, sind die 130 Euro weg.
Nee, 153.
Brutto.
Ja, danke Jens. Lass uns nun zu den abschließenden Tipps kommen. Jens, du bist ein mega geiler Typ und jetzt gibt es bestimmt auch einige unter den HörerInnen, die sagen, klar, das will ich auch. Jens, was sind so deine
Tipps für Fachleiter?
Also für diejenigen, die Fachleiter werden möchten.
Genau.
Ist eine gute Frage. Also ich denke, wenn man Fachleiter werden möchte, sollte man ein gutes Stück weit sehr reflektiert sein. Und man sollte auf jeden Fall mit Erwachsenen arbeiten möchten. Und ja, ich denke, einfach auch Spaß an diesem Beruf haben, Spaß an der Unterrichtsplanung haben, Interesse auch an Forschungsliteratur so ein bisschen in Richtung Unterricht und sich einfach selber weiterzuentwickeln. Und ja, wenn man es dann tatsächlich am Ende werden möchte, würde ich einfach versuchen, mich irgendwo bei einem ZFSL, irgendwo im Land NRW oder vielleicht auch woanders, je nachdem, wie weit die Hörerschaft reicht, sich einfach zu melden, vielleicht ins Spiel zu bringen, zu sagen, falls ihr da einen Bedarf seht, könnte ich mir vorstellen, hier auch mal als sachkundige Person zu arbeiten. Mhm. Das geht relativ einfach. Wenn man das möchte, dann kommt der Leiter des Seminars zu dir an die Schule, guckt sich eine Stunde von dir an und spricht danach mit dir, was du so von Lehramtsausbildung hältst, was du für wichtig hältst in der Lehramtsausbildung und für den Lehrerberuf. Und danach kannst du eigentlich schon loslegen.
Tipps für Referendare.
Erstmal alles annehmen, was die Ausbildungslehrer sagen. Also auch wenn man nicht unbedingt damit übereinstimmt, ruhig mal annehmen und dann nachher erst reflektieren. Also es kommt euch nur zugute, wenn ihr wirklich mehrere Lehrerpersönlichkeiten einfach mal kennenlernt und auch wie die Unterricht vorbereiten, wie die Unterricht halten. Nehmt das einfach mal an und nachher könnt ihr darüber reflektieren. Ja, der dritte Punkt, den hatte Valmir auch schon angesprochen, ist diese stressige Zeit. Ich meine, Valmir hat es positiv ausgedrückt. Ich würde sagen, nehmt diese stressige Zeit wirklich mal an. Es ist wirklich eine stressige Zeit und auch wenn man nachher dann im Lehrerberuf ist, verschiebt sich der Stress nur. Ihr habt dann nicht mehr diesen Prüfungsstress, sondern tausend andere Sachen, die dann anstehen. Also gewöhnt euch dran, das ist schon ein stressiger Beruf.
Jens, gibt es aus deiner Sicht noch Ergänzungen? Du hast ja auch noch eine andere Perspektive.
Ja, definitiv. Also da wollte ich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Und zwar möchte ich so ein bisschen noch so einen Mythos begraben, der häufig, das hatten wir ja gerade schon, diese Mythen rund ums Referendariat und rund um die Fachleiter. Wir wollen nicht alle Stationen lernen sehen, wir wollen nicht alle Lerntheken sehen oder das ist auf jeden Fall das, was unbedingt in der Prüfung vorkommen muss oder
möglichst. Scheiße, Simon, alles umsonst gemacht.
Richtig.
Ich habe nie eine Lerntheke gemacht, mir kannst du es nicht vorwerfen.
Hast du das nicht mal Lernbuffet genannt, Jens?
Ich habe das tatsächlich, ich bin und, diesem Mythos auch erlegen im Referendariat und habe.
Ich habe nämlich dann gesagt, der Untertitel ist, also Lernbuffet, Untertitel, Lernen bis zum Kotzen.
Genau, Bulimie lernen. Nein. Wie gesagt, ich war selber auch einer dieser Kandidaten, die diesen Mythos ein bisschen unterstützen. Habe das auch ausprobiert in Unterrichtsbesuchen und ich habe es tatsächlich auch in der Prüfung gemacht, aber es ist kein Muss. Das ist immer so dieses, was so über diese Flure getragen wird und wir nennen das immer Flurfunk bei uns im Seminar. Ja, es muss unbedingt ein Stationenlernen gezeigt werden und eine andere Stunde, in der der Lehrer mehr im Fokus steht. Mhm. Ja, das ist so, das, warum? Also ich sag, ich habe meinen Lehramtsanwärtern, den sage ich immer, Stationenlernen ist super toll, können Sie gerne zeigen, aber ein gutes Stationenlernen ist unfassbar schwierig zu planen. Ja, und deswegen reicht auch einfach eine, in Anführungszeichen, normale Stunde, die ich auch in der OPP zeige, ob es dann jetzt ein Gruppenpuzzle ist, ein Partnerpuzzle ist oder ein Think-Pair-Share oder irgendwas Handlungsorientiertes oder wie auch immer, reicht alles völlig aus, wenn der Unterrichtsgegenstand vernünftig bearbeitet wird und man zu dem Ziel kommt, was man am Ende tatsächlich oder was man am Anfang eigentlich beabsichtigt hat, mit dieser Stunde zu erreichen. Ja, deswegen wäre mein Tipp, und das ist auch der Tipp, den ich meinen Lehramtsanwärtern gebe, probieren Sie bitte einfach alles möglich aus und tun Sie das ruhig auch in Unterrichtsbesuchen, weil dann sehe ich, okay, der Mach hat nicht nur seine Top 5 oder wie auch immer, und dann sehe ich jedes Mal dasselbe. Da habe ich nämlich auch keinen Bock drauf, sondern ich möchte sehen, wie derjenige sich entwickelt und vielleicht auch für sich selber dann rausfindet, okay, das kann ich in dieser Situation, das funktioniert für mich, diese Methode funktioniert für mich, die funktioniert für mich nicht. Ja, und wenn er in einem UB oder wenn ihr in einem UB mal irgendwann merken solltet, es hat nicht funktioniert, naja, dann habt ihr ja die Möglichkeit, das nach dem UB zu reflektieren und mir zu erklären, ja, das hat aus dem und dem Grund nicht funktioniert, das würde ich beim nächsten Mal ganz anders machen. Ich habe auch das und das noch als Alternative geplant. Da habe ich doch wesentlich mehr von, als wenn ich jedes Mal dasselbe sehe und ich weiß, das funktioniert, die Methode funktioniert.
An dieser Stelle sei trotzdem gesagt, wir glauben an euch. Wenn wir vier das geschafft haben, dann schafft ihr das auch.
Definitiv.
Das klingt immer ein bisschen oberflächlich, aber ich glaube, dass es schon wichtig ist, eine gewisse Furchtlosigkeit und so ein bisschen Selbstbewusstsein als Referendar auch an den Tag zu legen. Man ist ja auch kein kleines Kind mehr. Und für alle Referendare, die sich jetzt denken, oh, dieser Paschkewitz, das ist ein ganz harter Hund, haben wir, weil mir natürlich noch eine ganz tolle Anekdote, die eure Angst vielleicht ein bisschen lindert hier.
Oh Gott.
Ich freue mich.
Ja, Jens. Der schüttelt schon mit dem Kopf. Der kocht ja auch nur mit Wasser, auch wenn er Überflieger und geiler Typ ist. Oder wie hast du ihn gerade genannt? Passt ja alles.
Doch, genau so.
Ja, genau. Jens, Simon und ich haben eben gemeinsam studiert und auch das ein oder andere Seminar gemeinsam besucht. Und ein Seminar, ne, Jens weiß schon, worum es geht, handelte von fantastischer Kinderliteratur. Da waren Simon und ich natürlich Feuer und Flamme, Jens weniger, aber er hat halt Bock, wahrscheinlich mit uns ein Seminar zu belegen. Und die sehr nette Dozentin, die dieses Seminar gegeben hat, die wollte dafür, dass man einen Schein bekommt, also dass man, ne, mit Erfolg an diesem Seminar teilgenommen hat, ein Referat sehen. Und es gab Zeitknappheit und die spielte Jens in die Karten. Der hat schon komplett abgeschaltet hier.
Ja, ja, erzähl mal bei mir. Ja,
hatte ich vor. Und zwar sollten wir ein Referat halten, das wurde gelost, über Michael Endes Momo. Ein Klassiker der Kinderliteratur. Müsst ihr alle mal gelesen haben. Meine ich jetzt auch ernst. Na Jens, müsst ihr alle mal gelesen haben.
Top. Habe ich nicht gelesen, aber...
Und
das kommt jetzt.
Genau, wir drei sollten eben ein Referat halten. Und wie gesagt, waren Simon und ich total Feuer und Flamme. Und ich habe mir das auch nochmal durchgelesen, weil es war länger her, dass ich es gelesen hatte. Und dann haben wir das abgesprochen, wer was macht. Ne? Wer erzählt was über den Autor, wer erzählt was über den Inhalt, wer erzählt was über die Rezeption, wer sagt, wie man das in den Unterricht einbinden kann. Und irgendwann war es halt so, dass Simon und ich fertig waren und ich alles in die Präsentation eingefügt habe. Und der Teil von Jens fehlte aber. Und dann habe ich gesagt, Jens, da muss jetzt mal was kommen. Ich muss aber irgendwie die Präsi fertig machen. Wir sind übermorgen dran. Und er schickte mir auch etwas. Und ich dachte schon so, hä, was schickt er mir da? Irgend so eine Word-Datei, die überhaupt nicht nach Jens aussah. Und ich fügte das dann so ein. Und dann kam halt der Tag des Seminars.
Was ist los, Jens?
Alles gut.
Und ich sagte ja gerade, es herrschte Zeitknappheit.
Jetzt hör auf zu lachen.
Es herrschte Zeitknappheit. Und zu Momo hatten zwei Gruppen ein Referat gehalten. Wir eben und eine Gruppe, ich glaube, da waren drei Mädels drin. Und Jens war derjenige, der mitentscheiden durfte, wer das vorstellen muss.
Das war so geil. Das war so geil.
Haben wir da nicht Hölzchen gezogen?
Ja, oder das wollte ich gerade sagen.
Mach mal.
Das Beste kommt ja zum Schluss.
Ja, und Jens durfte entscheiden, wer dann das Glück hat zu präsentieren, durfte ein Stück Holz und ein Streichholz ziehen und hat, wie das Sprichwort so sagt, den Kürzeren gezogen. In dem Fall hieß das aber, dass wir nicht vorstellen durften. Simon und ich, wir waren ein bisschen traurig, weil wir haben das, denke ich mal, ganz gut vorbereitet. Und Jens machte den Jürgen Klopp. Und
und versammelter Mann.
Ja, und du hast dich auch überhaupt nicht zurückgehalten. Deine Freunde sind auf jeden Fall ziemlich öffentlich dargestellt. Darüber, dass wir nicht vorstellen mussten. Und das Ganze hat ja einen Grund. Und auf diesen möchte ich eigentlich hier zu sprechen kommen. Denn Jens, Überflieger, wie wir ihn kennen, hatte gar keinen Bock auf Momo. Hat auch gar keinen Bock, irgendwie die Präsentation zu machen. Und ich habe ihn dann danach zur Rede gestellt und gesagt, Jens, was hast du mir eigentlich geschickt, was ich da einfügen sollte? Das war doch nicht von mir. Er sagt, klar war das von mir. Ich so, Jens? Nein. Er sagte, ja, okay. Ja, ich habe das irgendwo runtergeladen und bearbeitet. Ich so, Jens, das hast du nicht bearbeitet. Er hat dann kurz rumgedruckst. Ja, stimmt. Ich so, Jens, hast du überhaupt das... Naja, dann druckste er weiter rum und gab irgendwann zu... Ja, ich habe das Buch nicht gelesen. Doch, nee, ich habe es mir besorgt und dann so kurz reingeguckt. Ich so, nein, Jens. Ja, okay, ich habe das Buch noch nicht mal. Wie, du hast das Buch noch nicht mal? Hast du dich denn irgendwie damit... Nein, ich habe das einfach runtergeladen und dir geschickt. Lass mich in Ruhe. Und ich weiß noch, Simon, wir fanden das damals gar nicht so witzig, ne? Weil wir, wie gesagt, haben uns da durchaus reingehängt und ja, guck mal, wo wir gelandet sind, ne?
Ja, das ist ja das Interessante, wenn man jetzt sieht, wo wir drei jetzt stehen, vier mit Stevie. Interessant, da habe ich mich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Wahnsinn, was aus euch uns geworden ist.
Tatsächlich, ja.
Und das sollte euch Referendaren Mut machen, da ja. Kommt ihr auch hin. Jungs, die Folge nähert sich dem Ende. Wir spielen jetzt Top oder Flop. Schnallt euch an, los geht's. Jens, die Aufgabe ist ganz einfach. Du bekommst Aussagen zugesteckt. Du darfst diese lediglich mit dem Begriff Top oder Flop kommentieren. Alles klar?
Mhm.
Ein Tag vor dem UB als Vorbereitung reicht.
Flop.
Ich nehme den Fachleiter mit in die Prüfung, der am nettesten ist.
Flop.
Ich mache vor meiner Prüfung eine Probestunde in einer anderen Klasse.
Flop.
Jede Prüfungsstunde sollte eine Entertainment-Show sein.
Flop.
Simon ist ein guter Ausbildungslehrer.
Flop. Nein, top.
Ich spreche mit meinen Schülern die Antworten für die Prüfungsstunde im Vorhinein ab.
Flop.
Weil mir wäre auch ein guter Fachleiter.
Top.
Ich bringe meinem Fachleiter ständig Kuchen und Süßigkeiten mit, damit dieser mich mag.
Flop.
Einige Flops.
Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
Jungs, unsere Wall of Happiness wird immer voller. Wir sind tatsächlich schon bei Bild Nummer 5. Jens, was hast du uns denn mitgebracht und warum?
Ja, ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht, das direkt mehrere meiner Happy Moments quasi beschreibt. Und zwar ist das einmal ein Bild meiner Frau, die mir natürlich auch sehr viele Happy Moments
beschert,
kann man sagen, genau. Ja, jetzt nicht an nichts
Falsches denken. Jetzt muss der Albaner dem Deutschlehrer helfen. Ja.
Genau, zudem ist meine Frau mittlerweile oder im Moment schwanger. Das heißt, wir erwarten im Juli unser erstes Kind und das bereitet mir natürlich auch sehr viel Freude. Meine Frau ist auch gehüllt in meine Schützenuniform. Das heißt also, ich bin ein Freund des Schützenfestes und selber Schützenoffizier in unserem Ort. Sie trägt meine Wanderschuhe. Das hat mit meinem Hobby oder unserem gemeinsamen Hobby zu tun. Wir gehen ganz gerne wandern, auch über längere Etappen. Mhm. Sie steht direkt neben meinem Weber-Grill.
Das heißt also,
bitte? Entschuldigung, neben meinem Gasgrill. Das heißt, ich grill ganz gerne, trinke dazu auch schon mal ganz gerne ein Bierchen. Sie hat ein aufgeklapptes Geschichtsbuch in der Hand. Das hat natürlich mit meinem Fach Geschichte zu tun, das ich besonders gern habe. Und sie befindet sich auf der Dachterrasse unserer Wohnung mit Blick über unseren Wohnort im Sauerland, den ich mittlerweile sehr gut kennen und auch lieben gelernt habe und als meine zweite Heimat bezeichnen würde.
Hast du mal richtig hingeguckt? Ich glaube, das ist Momo, was sie da in der Hand hält.
Ja, das wüsste ich ja nicht.
Hast du doch gelesen, oder ja, nicht?
Stimmt.
Die Folge ist vorbei, Jungs. Ich danke euch für dieses Bro-Revival. Wie geil war das denn bitte wieder mit euch? Wie war's für dich, Jens?
Ich fand's super. Es hat echt Spaß gemacht mit euch. Es war tatsächlich mein erster Podcast, den ich irgendwie mitmachen konnte, mitgestalten konnte. Ich habe mich total über die Einladung gefreut und würde vielleicht auch in zukünftigen Folgen nochmal eine Rolle spielen, je nachdem, ob ich erwünscht bin.
Total gerne.
Ja, war eine tolle Erfahrung.
Ja, so wie Valmir ja auch den Weg zu uns gefunden hat. Wie war es jetzt mal außerhalb des Mittelpunktes? Wie gefiel dir jetzt deine neue Rolle?
Ja, hat Bock gemacht, muss ich sagen. Ich meine, du hast es ja eben schon gesagt und ich habe mich da angeschlossen. Jens war ein super Gesprächspartner. Das Thema ist mega interessant, auch für uns als fertige Lehrer. Und ich freue mich schon auf meine Gage.
Ja, ich weiß, ihr wollt auch endlich euer Bierchen so langsam haben. Ich habe aber noch eine kleine Überraschung für euch und für unsere Fans. Und zwar bezüglich unserer Podcast-Sommerferienpause. Und zwar möchte ich unsere HörerInnen nicht ganze 6 Wochen alleine lassen. Ich will euch für ein ganz gechilltes Bro-Nostalgie-Treffen wie früher, Jungs, ja? Wo wir auch über so schöne Erinnerungen sprechen können, wie dieses Momo-Referat zum Beispiel. Allerdings im Podcast-Format. Also wir stellen uns einen Kasten hin, hauen den Grill an, Badebuchse und Sonnenbrille an, labern ein wenig Blödsinn und zaubern den ZuhörerInnen den Ferien-Sommer-Wipe auf die Ohren. Was sagt ihr, Jungs? Habt ihr Bock? Seid ihr dabei?
Ja, das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Gerade Kiste Bier, Grill dabei, das hört sich
vegane
gut
Würstchen,
an.
Ja. Super. Ja.
Nein, hört sich super an.
Vielleicht fragen wir noch Till, ne? Der fehlt ja auch noch hier in der Runde, ne?
Wenn
er
Bock hat. Wir teasern den ganze Zeit an, also irgendwie.
Da kommt auch noch
ja,
was.
Mega. Ja, mega. Dann sehen wir uns spätestens in den Sommerferien wieder. In der kommenden Folge reflektieren wir übrigens unseren DG-Abend und dein Cornwall-Projekt, Stevie. Dir also eine gute Reise.
Dankeschön.
Bist schon cool. Aufgeregt?
Ja, Samstag geht's los. Sachen sind gepackt.
Wow.
Zudem feiern wir eine Premiere und haben zum allerersten Mal einen Gast aus der Schülerschaft bei uns zu Gast. So, Stevie, hol bitte schon mal die Getränke raus. Die Jungs sind durstig. Time to say goodbye.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Auf Wiedersehen.
Lasst euch von euren Schul- und Fachleitern nicht ärgern. Danke. Bis bald. Euer Simon.
Allein. eingelassen und ausgeschlossen. So wie damals. Ja, ich weiß schon.